Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die Bewegung der Evangelikalen hat durch Regierungschefs wie Viktor Orban, Jair Bolsonaro und Donald Trump weltweit Auftrieb bekommen. Diese vertreten ein konservatives Familienbild und sind bekennende Abtreibungsgegner. Besonders in Afrika sind sie damit erfolgreich. Das Beispiel Nigeria, wo Abtreibungen nur im äußersten Notfall vom Arzt vorgenommen werden dürfen, macht es sehr deutlich. Gillian Kane beobachtet seit mehr als 20 Jahren diese Szene weltweit und berät IPES, eine US-amerikanische NGO, die sich global für das Selbstbestimmungsrecht auf Fortpflanzung engagiert. Ich habe sie als erstes gefragt, wie sehr sich der Einfluss der Evangelikalen in den letzten 20 Jahren verstärkt hat.
I guess taking the long view, so looking at it from my personal perspective, but also studying it, you know, what's happened in the last 40 or 50 years.
Sowohl aus meiner persönlichen Anschauung als auch wenn ich die letzten 40 bis 50 Jahre betrachte, würde ich sagen, dass die Bewegung der Evangelikalen in den USA zum Beispiel immer davon abhing, wer im Weißen Haus regierte. Ihre Lobby war auch schon unter Bush und Reagan sehr stark. Das ist also nichts Neues. Es kommt immer darauf an, wie viel Einfluss den Evangelikalen gewährt wird.
Wie ist die Situation aktuell für Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, sowohl in den USA als auch weltweit? Können Sie da Beispiele nennen?
So the way to look at abortion access is first to look at the legal framework in places where the law does not permit.
Um beurteilen zu können, welchen Zugang Frauen zur Abtreibung haben, muss man sich den jeweiligen gesetzlichen Rahmen anschauen. Grundsätzlich ist es so, dass es Abtreibungen immer gibt. Nur, wo sie gesetzlich nicht erlaubt sind, treiben die Frauen ungeschützt ab, was immer ein Risiko für sie darstellt. Dort, wo Abtreibung legalisiert ist, geht diese riskante Abtreibung drastisch zurück. Unter Trump zum Beispiel war es schockierend zu sehen, wie viele Gesetze zurückgenommen wurden, die Frauen ermöglichten, abzutreiben. Es ging so weit, dass in einigen Bundesstaaten nur einem einzigen Krankenhaus erlaubt war, die Abtreibungen im gesamten Bundesstaat vorzunehmen. Das ist schlimm.
Which also has leadership very similar to the United States in terms of, you know, having somebody who is, you know, actively.
Ein anderes Beispiel ist Brasilien. Dort haben die Evangelikalen einen ähnlich großen Einfluss auf die Regierung wie in den USA und entsprechend restriktiv sind dort die Abtreibungsgesetze. Es gab im August diese sehr schockierende Geschichte, wonach ein Mädchen, seitdem sie 6 Jahre alt ist, von ihrem Onkel sexuell missbraucht wurde. Mit 10 Jahren wurde sie schwanger und normalerweise darf man dann auch in Brasilien abtreiben. Das Mädchen musste aber hart kämpfen, um es zu dürfen, was zu heftigen Debatten in der Öffentlichkeit führte. Doch der Gipfel war, dass die brasilianische Regierung danach sogar noch restriktivere Abtreibungsgesetze einführte. Nun muss jede, die vergewaltigt wird, zuerst zur Polizei gehen und einen detaillierten Bericht abgeben, bevor eine Abtreibung genehmigt wird. Diese 2 Beispiele machen deutlich, dass dort, wo religiöse Gruppen Einfluss haben, die Hürden für legale Abtreibungen extrem hoch
sind.
Donald Trump zählt die Evangelikalen zu seinen stärksten Anhängern. Und es scheint, als ob sie mit ihm in ihren Überzeugungen ermutigt werden, lauter und aggressiver zu werden.
Absolut. Und da geht es nicht nur um Abtreibung, sondern auch um Umweltschutz und Migration. Wir nennen die Menschen, die er um sich gruppiert hat, politisch Ernannte. Das sind Leute, die nicht eingestellt wurden, weil sie inhaltlich gut sind, sondern wegen ihrer politischen Überzeugung. Und viele von ihnen sind religiös. Die Top-Leute in seinem Kabinett sind sehr rechte Katholiken. Mike Pompeo, Bill Barr und Alex Azar, der Gesundheitsminister. Sie haben ihre Posten, weil sie ihre Arbeit religiös verstehen und sie so auch ausüben. Um eins klarzustellen, ich bin überzeugt davon, dass Trump alles schlimmer gemacht hat. Aber die Spaltung der Gesellschaft war vorher schon da. Und die Pandemie hat sie sichtbar gemacht. Diese Diskussion übers Maskentragen ist so schwachsinnig. Aber was sie zeigt, ist, dass es nicht um Fakten geht, sondern um Emotionen. Die Leute glauben, wenn sie keine Masken tragen, dann tun sie sich etwas Gutes an. So müssen sie sich nicht mit wissenschaftlichen Tatsachen auseinandersetzen, sondern nur mit Gefühlen. Und Trump ist das beste Beispiel dafür. Er weiß nichts über Politik. Das Einzige, was er kann, ist negative Energie erzeugen, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Da ist kein Versprechen auf eine helle Zukunft. Und so jemand regiert uns jetzt. Man kann in dieser Regierung mit niemandem professionell reden. Alles ist emotional und religiös durchtränkt. Und das ist gefährlich für Frauen, Mädchen und auch für alle anderen.
Was halten Sie nebenbei von Amy Coney Barrett, die Ruth Bader Ginsburg nachfolgen soll im Supreme Court? Sie ist ja eine echte Abtreibungsgegnerin. Wäre es ein Desaster, wenn sie ins Supreme Court gewählt werden würde?
No question. It would be a disaster.
Ja, keine Frage. Aber ich fürchte, das kann nicht mehr gestoppt werden. Auch wenn Trump nicht gewinnt. Denn der Senat, der darüber entscheidet, wird von den Republikanern geführt. Und es ist der Senat, der den Nachfolger bestimmt. Was sie selbst betrifft, sie wird für eine gute Juristin gehalten, aber ihre Positionen sind genauso extrem wie die der zwei anderen, die Trump durchgesetzt hat, Brett Kavanaugh und Neil Gorsuch. Weit rechts und sehr konservativ. Ich würde sagen, sie ist ein Geschenk an die Evangelikalen, denn für Trump ist Abtreibung nicht wichtig, genauso wenig wie der Kampf gegen die LGBT-Bewegung. Was ihn antreibt, ist, dass er unterstützt wird. Deshalb ist das Ganze eine Transaktion. Die Evangelikalen wissen, dass Trump nicht bibelfest ist, kein religiöser Mensch, aber das ist ihnen egal. Hauptsache, Amy Coney Barrett wird gewählt und sie können so Abtreibung kriminalisieren. Also eine reine Transaktion.
Wenn Sie sich diese weltweite Verschiebung nach rechts anschauen, mit Männern wie Orban, Kaczynski, Bolsonaro, die für ein konservatives Familienbild stehen und radikale Abtreibungsgegner sind, was denken Sie, kann man das aufhalten? Und wenn ja, wie?
Sure, we can. I want to say that. You know, the fact is that there's still legal frameworks.
Natürlich kann man das. Es gibt nach wie vor Gesetze, mit denen wir arbeiten können. Die Frage ist nur, sind sie ausreichend, um die Evangelikalen zurückzudrängen? Die EU kann Sanktionen verhängen gegen Kaczynski und Orban, was sie bisher nur sehr zurückhaltend tat. Da geht noch mehr. Und dann gibt es noch die Vereinten Nationen. Sie stehen unter Beschuss. Und ich bin die Erste, die sagt, da muss sich viel ändern. Aber dort gibt es Strukturen, auf denen wir aufbauen können, um Demokratie zu erhalten und zu stärken gegenüber den illiberalen Demokratien und autoritären Systemen, die wir zum Beispiel in Polen und Ungarn haben.
Wir hören gleich einen Beitrag aus Nigeria über Abtreibung und den wachsenden Einfluss der Evangelikalen aus Europa und den USA dort. Ist Nigeria eine Ausnahme oder ist Afrika als Kontinent insgesamt interessant? Und wenn ja, warum?
Ich denke, dass die Evangelikalen in einem globalen Maßstab expandieren wollen. Besonders die aus den USA sind an Afrika interessiert. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in der Region. Es hat viel Einfluss dort, sodass deren erfolgreiche Arbeit auch auf die Nachbarländer ausstrahlt. Aber interessant sind für sie auch andere afrikanische Länder, wie Ghana oder Kenia. In Äthiopien hat die Afrikanische Union ihren Sitz. Deshalb sind sie auch dort aktiv. Doch die Evangelikalen kommen nicht nur aus dem Ausland. Es gibt sie auch unter den Einheimischen, so wie bei uns. Auch sie haben ein sehr konservatives Verständnis, wie Geschlecht und Sexualität gelebt werden soll.
Soweit Gillian Kane von der NGO IPES über den Vormarsch der Evangelikalen weltweit.